Das ist die 7. Episode von Passion Peak. Und nachdem wir letztes Mal das Thema der Klarträume hatten, geht es heute um etwas Bodenständiges. Das Thema ist nämlich Hornussen. Bei mir als Gast ist der Bruno Reisser. Er ist Leiter der Geschäftsstelle des Eidgenössischen Hornussenverband und selber passionierter, aktiver Hornusser. Hornussen ist ein Sport mit viel Tradition und hat sich trotzdem heftig entwickelt, richtig professionell im Sport. Die Athleten trainieren zum Teil täglich und Teams engagieren unter anderem Mentaltrainer, damit sie Bestleistungen unter Druck bringen können. Trotz all dem Ehrgeiz geht es auch sehr stark um Gemeinschaft und Zugehörigkeitsgefühl. Der Bruno erzählt mit lustigen und bildreichen Anekdoten von diesem faszinierenden Schweizer Traditionssport. Lasst euch darauf ein und ich garantiere euch, ihr werdet es nicht bereuen. Passion Peak, Episode 7 mit dem Bruno Reisser. Achtung, Nuss! Ja, also Bruno, schön hat es geklappt. Wie froh sind wir heute da. Heute geht es um Hornussen.
Ja.
Wir haben vorhin so schnell ein bisschen geredet, ein relativ spezieller Sport. Ich habe noch nie selber gespielt. Mhm. Ich habe ab und zu mal so Männer gesehen, auf einem Feld mit Schläger und Helm am Rumstehen. Du bist selber aktiv gewesen im Hornussen?
Ich bin immer noch aktiv.
Du bist immer noch aktiv, ja. Okay. Und wann hat es angefangen bei dir?
Bei mir war es so, ich komme eigentlich nicht aus einer typischen Hornhauser-Familie. Also die letzten zwei Generationen haben nicht gehornhausert. Wie es weiter zurück ist, weiß ich nicht genau, weil Reiser das Geschlecht kommt von Heimiswil. Dort hat es Reiser, die hornhausen, wie Sand am Meer. Also ob ich dort verwandt, ja, weiß ich nicht. Aber ich selber bin eigentlich dazugekommen, so typisch durch das Quartier. Dann zumal, ich war etwa so 12, 13 gsi. Ist der Nachwuchsbetreuer von Rüttlingen Alchenflüe, ist an der Burthofstrasse gewohnt, in Alchenflüe, wo ich aufgewachsen bin. Und da waren etwa 12 Gielen in diesen 3-4 Blöcken. Und der grösste Teil hat Korn aus. Und dann schläfst du mit.
Ja.
Und jetzt bin ich eigentlich einer von den wenigen, der noch tut. Das ist noch lustig. Also,
okay.
Aber so klassisch mitgelaufen. Also mitgelaufen.
Ja. Cool. Und was ich mich auch gefragt habe, aber ich glaube mehr ein hochdeutsches Problem, ist eigentlich, sagt man, man spielt Hornussen oder sagt man, man hornust?
Ich gehe Hornussen, mit die Hornussen, also
das ist schon so. Genau. Und was ist die Faszination für dich an dem Sport? Also weißt du, ist es irgendwie Kameradschaft oder ist es wirklich Sport an und für sich? Oder was ist das, wo dich unter den Nägeln kutzelt, wenn du an das Hornussen denkst?
Es sind ganz verschiedene Sachen. Also sicher das, was du jetzt sagst von Kutzeln, das ist der Kick, wenn du wirklich schlägst und einen optimal brechst, das ist einfach, das geht dir durch Mark und Bein, das ist einfach so richtig, jetzt passt, oder?
Yeah.
Und das andere, was sehr interessant ist im Hornussen, ich komme eigentlich ursprünglich vom Schutten her, ich habe 15 Jahre geschutet, bis 22, und da bin ich so der Mannschaftssportler gewesen.
Yeah.
Und im Hornussen hast du beides. Du hast die Mannschaft, aber auch die Einzelwertung. Und das gibt es sonst in keiner Sportart. Und das ist auch noch etwas Spezielles, was den Reiz ausmacht. Oder? Jeder hat in der Mannschaft irgendeine Funktion und gleich kann er auch als Einzelsportler Erfolge feiern.
Okay. Ja, dann kommen wir jetzt gerade dazu, weil ich glaube, ich und auch die meisten oder viele andere Leute wissen gar nicht genau, wie Hornussen wirklich funktioniert. Vielleicht kannst du das mal erklären, also wie spielt man Hornussen?
Also Hornussen ist eigentlich ein Mannschaftssportart.
Yeah.
Zwei Mannschaften gegeneinander spielen. Früher, man sagt, sei das eigentlich aus einem Kriegsspiel entstanden, wo es wirklich das Ziel war, einem anderen ein Nummer zu machen. Also der Hornuss so hinterher zu schlagen, dass sie ihn nicht abtun können, dass er echt zu Boden fällt, bevor sie ihn abtun können.
Okay.
Also wirklich fast so wie Brennbau oder irgendetwas in die Richtung, wo du probierst, irgendjemanden nicht zu treffen, aber einfach ein Goal zu machen.
Yeah.
Eigentlich. Und das hat sich dann sehr stark weiterentwickelt. Und jetzt sind wir eigentlich so weit, dass wir zwei Mannschaften haben. Die eine, die ist vorne beim Bock, mhm, und schlägt. Und da schlägt jeder zwei Streichen. Und die hinten müssen ab 100 Meter je nach Liga bis 300 Meter oder vielleicht auch noch bis 260 Meter, müssen sie die Diagnose abwehren. Das heisst, in einer gewissen Zone, die ausgesteckt ist, so mit Zielen, wo Zahlen draufstehen, wie viele Punkte es gibt, in dieser Zone innen darf er nicht direkt zu Boden fallen. Oder die im Körper treffen. Körpertreffer ist gleich Nummer, ist wie ein Goal.
Okay.
Aber, das, ja. Aber also das ist so ein bisschen auf einer Ebene, du hast vorhin gesagt, Brennbau oder Baseball.
Genau, es geht in die Richtung, genau. Schlagen und Abwehren. Genau.
Und jeder hat zwei Streiche, heisst, also jeder vom Team, der schlägt genau. Wie zweimal.
Genau.
Und hat er drei Versuche, so also wie beim Baseball auch? Oder?
Genau. Es ist, früher ist es so, dass du vier Versuche hast, für zwei zu schlagen, und dann hat man das Spiel schneller machen und ist aber auf drei Versuche. Okay. Das heisst, wenn du den ersten brechst und der mindestens 100 Meter fliegt, dann hast du noch zwei Versuche für den zweiten. Wenn der zweite auch fliegt, ist fertig, oder?
Ja.
Wenn aber einmal zum Beispiel nicht brechst, ob er durchschlägst oder vordurchschlägst oder noch nicht hinten fliegt, dann zählt das nicht und dann hast du noch zwei Versuche.
Okay.
Also es ist eigentlich drei Versuche für zwei gewertete Streiche.
Okay. Und die anderen? Die stehen im Bitz.
Die stehen im Bitz, genau.
mit diesen Schildchen, oder?
Schingeln, ja, heissen ja, die. Ja. Und das sind eigentlich Holzbretter, kann man sagen. Mhm. Haben eine gewisse Grösse, die normiert ist, 65 auf 65 cm. Die Stilllänge hat man irgendwann beschränkt, dass du nicht einen sehr langen Still machen kannst, dass du weit aufrecken für einen runterzunehmen, oder?
Ja,
weil die Wertung ist eigentlich nach 100 Metern, von 100 bis 110 Metern gibt es einen Punkt. Ja. Von 110 Meter bis 120 Meter zwei Punkte und so weiter. Alle 10 Meter gibt es einen Punkt mehr für den Schläger.
Okay.
Und dort, wo er das Holzbrett berührt, dort wird gewertet.
Ja.
Das heisst, wenn natürlich einer so in der Grenze zwischen 15 und 16 steht, zum Beispiel, und er dort hoch aufrecken und noch vortrennt, dann kann er ihm einen Punkt stellen.
Okay.
Beziehungsweise du kannst sogar so aufschießen und dort, wo er eigentlich trifft in die Luft, dort wird geschaut und das wird als Länge gegeben.
Okay. Aber die Länge ist wie normiert vom Schild?
Genau, ja, verschingeln.
Aber aufschießen darf man noch?
Genau. Okay. Ganz früher, das sieht man auf alten Fotos, hat es noch so ganz kleine Schingeln gegeben, mit einem ganz langen Stil. Das waren Raderschingeln. Die sind dann wirklich so aufgeschleudert und die sind dann wirklich extrem hoch rauf.
Okay.
Also jetzt hast du eine gute Abtür, kann vielleicht noch 4, 5, vielleicht 6 Meter hoch einen oben holen, wenn er gut ist. Also es ist sehr unterschiedlich, oder?
Ja.
Und früher haben sie es eben noch ein bisschen anders gemacht. Da haben sie ja noch andere Regeln gehabt, teilweise eben wirklich mehr am Gegner können, eine Nummer auch zu machen. Das ist jetzt schon so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Das ist eigentlich vor allem die Schlagleistung und die Abtuleistung, die du beurteilen im Spiel selber.
Also das heisst natürlich, für die, die im Feld draussen stehen, die abtun,
ja.
Die müssen einfach den Nose so früh wie möglich stoppen.
Genau.
Und dann dürftest du auch zum Beispiel dein Schild aufschießen und dann, oh nein, ich habe ihn verpasst, und dann lässt du dich etwas weiter hinten noch abschießen. Oder wie?
Abschießen, wenn es dich eben trifft, ein Körpertreffer, das ist wie ein Goal, also wie ein Nummer.
Ja, das ist auch okay.
Das
okay.
Zählt nicht, oder?
Okay.
Auch wenn du einen so probierst zu nehmen und er bricht dir die Hand, bevor er Holz hat, ist nicht korrekt.
Okay.
Das wäre auch ein Nummer.
Okay.
Also, das Schmerzen verursacht ist nicht gut.
Okay. Ja. Und darfst du ja absichtlich auf Leute schießen?
Das ist etwas, das wird eigentlich eben nicht mehr unbedingt gemacht. Früher war es so, dass das Reglement war, du hast einen dürfen schlagen.
Mhm.
Und wenn sie den nicht abtun konnten, hast du noch einen nachschlagen dürfen, aber er hat nicht für die Länge gezählt, er hat nur noch gezählt, ob man das Nummer noch machen kann oder nicht. Und dort hat es natürlich auch schon Spezialisten gegeben, die etwas anders gezogen haben oder das Treffen etwas gedreht. Normal, tust du, das ist ein Holztreffen, ein Press, tust du das mit einer Eisensäge oder so etwas aufräuchen. Und wenn du es gedreht hast, dass die glatte Seite ist gekommen, hat es dann vielleicht eben gemacht, dass er so ein bisschen unkontrolliert ist gekommen.
Okay.
Und dann ist es dahinter schwierig geworden, den zu nehmen. Es hat dann wirklich auch Spezialisten gegeben beim Setzen, die haben gewusst, der Schläger zum Beispiel, der tut sie gerne links neben raus drücken.
Ja.
Und dann hat er den ersten ganz normal schlagen, da hatten sie keine Chance gehabt, abzutun. Aber beim zweiten hat der Nose ein bisschen schräg drauf da, vielleicht noch ein bisschen die Lette aufgezogen. Die Trickli kennt, das weisst du heute gar nicht mehr. Und dann haben sie auch probiert, mit dem zweiten Nummer zu machen.
Okay.
Also möglichst hoch drauf tun, dass er extrem oben runterkommt und eben, dass er flach geht. Das, aber das ist eben so ein bisschen die guten alten Zeiten, da hat man aufeinander geschossen, oder?
Bad, wie gesagt. Und also nachher hast du eben das Team, wo am Schlagen ist, die anderen, die
genau
abtun. Dann wechselt es.
Genau.
Und nachher am Schluss, wer gewinnt? Weil du hast wie gesagt, du kannst wie als genau Einzelspieler gewinnen. Also das ist
und als Mannschaft. Es gibt zwei Ranglisten. Vielleicht noch wegen dem Wechsel ist auch noch interessant. Oder? Weil es draussen stattfindet, ist es ähnlich wie im Tennis, wo mehrmals gewechselt wird.
Ja.
Im Tennis ist ja sehr häufig der Wechsel,
ja,
auch wegen der Sonne und allem. Und im Hornhaus ist es eigentlich, weil der Wind kann wechseln. Manchmal gegen Nachmittag kommt vielleicht Beisen rein oder so etwas. Und dann tust du eigentlich so, dass die Heimmannschaft fährt an, da schlägt jeder zweimal, das sind Maximum 18 Mann, also sind 36 Streichen, die kommen.
Mhm.
Und das dauert etwa 30 bis 45 Minuten.
Okay.
Bei normalen Bedingungen. Kommt doch nicht darauf ab, ob es bei der Mannschaft links rechts aufgeht. Das ist wie im Hockey oder Unihockey, es gibt solche, die den Stock rechts haben und solche, die links haben.
Ja.
Und wenn es natürlich in der Mannschaft aufgeht, dann kann man das einen Schlag oder andere vorbereiten.
Okay.
Aber mehr Linke hast, dann geht es natürlich länger, dann wird es ein bisschen zackiger.
Ja.
Und so tust du eigentlich zweimal wechseln, also die Heimmannschaft schlägt an.
Ja.
Wenn die auch zwei Streiche geschlagen haben, gehen sie hinterher, der Gegner kommt vor.
Ja.
Wenn die auch geschlagen haben, hast du eigentlich wie Halbzeit. Dann wechselst du wieder und machst dann genau das gleiche Spiel. Also okay, jede Mannschaft kommt zweimal zum Schlagen und ist zweimal beim Abtun.
Okay. Und wie lange geht denn nachher so? Also
früher jetzt, das Spiel war relativ lang. Dann hast du mit der Reduktion von 4 auf 3 Versuche etwas gewonnen.
Ja.
Eine Speditivität. Und ich sage jetzt, ein normales Spiel, wenn es so ein bisschen normal läuft, ist etwa bei 3 Stunden.
3 Stunden,
okay. Dann bist du mit dem Wechsel, dann kannst du sagen, 3/4 Stunden inklusive der Wechsel sollte im Schnitt etwa länger.
Okay.
Ich habe aber auch 3,5 Stunden gehabt, hast du ein Spiel erlebt, dass ich 4 Stunden gegangen.
Okay. Das geht dann noch aus, weil in Australien ist ja das Cricket, wo
ja.
mehrere Tage und nie passiert wirklich etwas.
2 Tage bin ich schon unentschieden.
Genau, okay. Ah, aber und er unentschieden habe ich gelesen, das gibt es fast nicht im Hornhaus,
ja,
weil es eben die
aber wenn
so viele verschiedene genau Rankings gibt, dass es fast keine Unentschieden kann geben.
Es ist so, wir gehen vielleicht mal auf die Einzelschlägerwertung. Einzelschlägerwertung, das ist für jeden persönlich. Das heisst, er kann 4-mal schlagen.
Ja.
Und von diesen 4 Versuchen werden alle gewertet. Es gibt kein Streichresultat.
Mhm.
Und es wird immer die Länge gewertet. Also das heisst, wenn er den Hornhaus auf 260 Meter schlägt, ab 100 Meter wird gezählt.
Mhm.
Und dann alle 10 Meter ein Punkt, dann sind 260 Meter sind 16 Punkte.
Mhm.
270 Meter wären 17 Punkte und so weiter.
Mhm.
Und dann tut man bei ihm das zusammenzählen, die 4 Streiche, und man kann sagen, ich sage, ja, ein guter Spieler, ein durchschnittlicher, der ist irgendwo vielleicht zwischen 65 und 75 Punkte regelmässig. Jemand, der über 80 Punkte ist, das ist meistens schon in der Nationalliga A oder in der Nationalliga B einer der Spitzenschläger.
Okay.
Und wenn man auch so schaut, die ganz Guten, die machen teils bis gegen 100 Punkte in 4 Streichen. Also es ist dann schon Ruhe Gewalt teilweise.
Ja.
Also eben, wirklich Technik und mit Kraft drum und teilweise Mentaltrainer und. Also es geht hier wirklich ins Professionelle.
Okay.
Ja. Also der, der im Moment die absolut längste Streiche schlägt, ist der Stefan Studer von Höchstetten. Und der ist auch Schwinger. Also der war ein eidgenössischer. Also man sieht ihm so, er ist ein athletischer Schwinger, nicht der Bärenmanni. Und da ist einfach Rohkraft. Also der Tier, wenn man da zuschaut, da kommt pure Gewalt. Also.
Ja, das wollte ich eben auch noch fragen. Vielleicht können wir das wirklich noch später diskutieren. Was es braucht für einen guten Athlet im Horn raus und wie das man noch trainiert. Aber nochmal zum Zurückkommen. Aber du hast wie die Einzelwertung.
Genau.
Und nachher hast du das Team.
Oder? Genau. Bei der Einzelwertung vielleicht noch zum Sagen, wenn jetzt der Beste vielleicht 80 Punkte geschlagen hat und der Zweite hat vielleicht 78 Punkte, dann gibt es einfach die Rangliste nach dem. Wenn jetzt 2 76 Punkte geschlagen haben, dann schaut man, wer hat den längeren Streich gehabt. Also er hat 276 Punkte, der eine hat den 20er geschlagen, der andere hat die 21er mögen. Mhm. Dann ist der mit dem 21er weiter vorrangiert.
Okay.
Und wenn alle vier Streiche genau gleich sind, dann kommt nicht das Alter. Dann gewinnt der Älter. Das sind wir alle so. Das sind wir ganz nett. Und das ist eigentlich beim Einzuschläger ist das noch relativ einfach.
Ja.
Bei der Mannschaft ist es dann so, dass eigentlich all die Streiche von diesen 16 Spielern, jetzt gerade auf das Jahr, haben wir die Mannschaft alle gleich gross gemacht, also alle spielen mit 16 plus 2. Das heisst, okay. 16 Spieler zählen für das Mannschaftsresultat und 2 Ersatzspieler dürfen auch schlagen für ihr persönliches Resultat. Und wenn einer von den vorderen 16 verletzt ausscheidet, dann rutscht der 17 nachher.
Okay.
Es zählt aber erst seine Streiche von dann an, wo er reinrutscht.
Ja.
Also wenn er einen Unfall macht und ein 5 hat geschlagen, dann wird das 5 geschrieben. Und der zweite Streich kann auch diesen schlagen. Aber okay. Für sein persönliches Resultat kann er seine 4 Streiche schlagen, ja. Ganz normal. Ja. Also das ist noch so ein bisschen speziell.
Okay.
Und im Ries, zum Abwehren eigentlich, zum Abtun, sind auch 18, die dürfen helfen.
Ah, okay. Ja.
Das war teilweise auch zwischendurch anders gewesen, früher. Aber man hat gesagt, nein, wir wollen einfach einen davor hocken. Das ist eigentlich schon ein der Böhli-Mann.
Ja, ja.
Das will man nicht. Und man hat auch, bis jetzt hat man in der obersten Liga hat man 18 plus 6 gehabt. Und jetzt hat man das hier auch gewechselt auf 16 plus 2. Das hat schon noch ein bisschen so Widerspruch, also Widerstand gegeben. Ja, wenn wir da 2 hinten drauf oder nicht, oder aus dem Satz. Wer gehört? Es geht um das Prestige, oder? Wenn du unter der Top 16 bist, dann bist du im Shooter, wenn du unter U11 bist, oder?
Ja, ja, ja.
Das ist natürlich schon ein bisschen Prestige. Ja. Aber jetzt wird sich das zeigen, wie es in den nächsten Jahren entwickelt. Und wir sind eigentlich offen, dort hier für Fehler, wenn wir irgendetwas falsch hätten gemacht, wieder zu korrigieren.
Und wie ist das, wenn du sagst, aber der Älter gewinnt nachher, wenn beide gleich viel haben. Das ist in dem Fall recht sozusagen mehrere Generationen Sport, nehme ich an.
Genau.
Und was ich mich auch gefragt habe, also sind Teams Frauen und Männer gemischt oder gibt es Frauenteams und Männerteams? Oder wie ist das? Das finde ich noch spannend.
Also, es ist so, wenn du eine normale Gesellschaft hast, die nur eine Mannschaft hat,
Das
spielt dort hier alles. Du hast vom kleinen Nachwuchshornhauser bis zum Grossvater alles dabei.
Ja.
Hier ist es häufig auch, dass 3 Generationen von einer Familie in der gleichen Mannschaft spielen. Okay. Und jeder hat seine Funktion. Der Kleine, der ist vielleicht noch nicht so gut im Abtun, aber der sieht sie, wie mit Adleraugen.
Ja.
Und der Grossvater steht dann vielleicht hinten dran und weil es der Kleine ihm zeigt, kann er sie nehmen mit der Routine.
Ja. Okay.
Und der Vater, der zwischendrin ist, das ist vielleicht der Leistungsträger, der schlägt dann am weitesten. Und so hast du eigentlich alle so ein bisschen mit ihrer Rolle. Und es hat lange geheissen, Hornhausen sind familienfindlich. Aber eigentlich das Ganze drum und dran ist eigentlich sehr familienfreundlich, sehr sozial.
Ja.
Das Einzige, was familienfindlich ist, ist natürlich, wenn sie zu lange bleiben hocken. Aber das ist jeder Sportart so.
Ja,
der zweite Teil wichtiger wird als der erste.
Das ist so, ein Nachteil an dem hat es natürlich, wenn die ganze Familie selber spielt, wer schaut denn? Das ist vielleicht der Nachteil.
Das ist manchmal so, ja. Aber es hat den meisten schon noch. Also,
yes, okay.
Ja, es hat
den
schon
mal. Und ich noch ganz kurz, man hat schon ein bisschen angetönt. Also zum Hornhausen braucht man der Hornhaus, also der Nose,
ja.
Heisst das, glaube ich. Für die Leute, die das nie gesehen haben, ist es so ein bisschen wie ein kleiner Böck. Ja, merci.
Ich kann noch ein Fettchen machen.
Das ist so ein bisschen wie ein kleiner, ja, Art Böck.
Ja. 76 Gramm schwer, hat eine gewisse, ist genormt,
ja.
Hat 3 Produzenten und die müssen wirklich alles vermasst, Gewicht, Dichte, das Material und so weiter ist ganz genau vorgeschrieben. Und der hat sich in den Jahren auch ein bisschen verändert.
Ja.
Von Form her, jetzt hat er im Moment eine Rille, dass der Luftwiderstand ein bisschen grösser ist.
Ja.
Man hat auch schon einen Test gemacht mit einem Kunststoffschuh, der eigentlich das Lied testet. Wie könnte man den leicht verändern, wenn es aussehen fast wie ein Golfbauli mit Einbuchtung und so weiter, dass man die Länge kann variieren,
okay.
Dass es nicht zu weit geht, weil okay. Das Material wird irgendwie besser, oder?
Ja. Und also den Nose, dann braucht man einen Stecken, heisst
Stecken,
das?
Stecken, ja.
das ist nicht wirklich ein Stecker, den man im Wald findet, sondern...
Früher war es Weidenstecker, genau.
Ah, ich habe mir gedacht, von wo ist das gekommen? Und jetzt ist es so wie...
Kohlefass,
ja.
Genau, wo im Flugzeugbau gebraucht wird.
Ja.
Und eben, früher war es Weidenstecker und da haben sie einfach ein paar mitgenommen, wenn sie sie spielen. Sie haben alle ins Schüttloch gehängt, dass sie geschmeidig bleiben, feucht bleiben, oder?
Ja.
Dass sie nicht brüchig werden. Aber es hat es gut gegeben, dass sie spielen, haben sie nur ein bisschen Holz retourgebracht, oder?
Okay.
Dann irgendwann ist Metall gekommen. Es hat so Jurahorn gegeben, das ist so etwas Kunststoffartiges. Dann ist der Kunststoffstecker gekommen, eigentlich der erste.
Mhm.
Und jetzt ist wirklich, seit ein paar Jahren, ist eigentlich der Kohlefaserstecker. Der ist viel leichter als die anderen, kann mehr gespannt werden. Aber es ist ja, wenn man weniger in Hang hat, ist ja ein schlechter Treffer, zählt dann manchmal schon weniger.
Okay. Und nachher, das ist ja das, was, also ich habe ein paar Videos geschaut, das sieht recht athletisch aus, weil eigentlich verdrehen sich die, die genau. Abschlüsse so richtig und tun den Stecken wie um sich herum schwingen.
Mhm. Und ziehen eigentlich alle.
Ja.
Genau, und dann, du gehst eigentlich hinten und meistens tust du gegen hinten gegen die Mehrgeschwindigkeit aufbauen und dann muss das Treff kehren. Das Treff ist das Holzstück vor dran, mit dem du triffst. Und wenn das gekehrt hat, dann fährst du an zu ziehen. Und wichtig ist eigentlich, dass zuerst die Arme rauskommen. Wenn einmal die Arme draußen sind, machst du fast keinen Fehler mehr und dann kommt der Körper und dann ziehst du volle Pulle durch. Ah, und das ist eine Rotationsbewegung.
Ja.
In Leichtathletik, wenn du schaust, zum Beispiel Zehnkampf, die schwierigsten Disziplinen für einen Zehnkämpfer sind immer die Rotationsbewegungen.
Ja.
Irgendetwas, was dreht. Oder eben auch im Leichtathletik allgemein Diskus werfen, Hammer werfen, ist extrem schwierig, weil du in Achsen musst bleiben. Du hast so viele Möglichkeiten, wo du einen Fehler machen kannst.
Ja.
Und das ist das, was eigentlich im Hornhaus so sehr spannend ist.
Ja. Es sieht wirklich sehr, sehr athletisch aus. Und nachher, vor allem dann schlösse ich ab und nachher dreht der irgendwie wieder weiter.
Genau.
Dann habe ich mich gefragt, die haben in den Videos das so schön um sich herum wieder dreht, auf die andere Seite. Das stimmt das nie.
Hat es auch schon gegeben. Wobei, bei den ganz Starken muss man sagen, das ist ein bisschen unwahrscheinlicher, weil die haben meistens Stecken, die relativ starr sind. Die tun auch wirklich mit Schwung aufspannen. Und sie müssen eben auch Spannung nehmen können. Wenn zur Spannung ausgeht, dann ziehst du fast wie aus dem Leeren raus.
Okay.
Und dann geht sämtliche Kraft verloren. Und der Ältere, sage ich jetzt mal, hat manchmal einen schnelleren Stecken und der hilft ihm dann ein bisschen mehr, der kommt dann viel ründer, viel schöner und dann kannst du regelmässig anfangen beschleunigen.
Mhm. Aber also, der kann dem dafür...
Ja, also hier, früher hat es ganz extrem gegeben, die hast du zu einem Kreis zusammennehmen können. Das siehst du heute eigentlich fast nicht mehr. Also, sie sind wirklich fast gerade runtergegangen.
Okay.
Und dann dort hast du aufgezogen, ist dann das Treff direkt nach zum Aufkommen. Also, jetzt hast du das Setting gegeben, was ich selber bereicht
habe. Okay. Und nachher, also jetzt haben wir den Nose gehabt, Stecken, dann Bock.
Genau.
Das ist so eine. Es sieht fast so aus wie ein Veloständer, wo man das Velo so drauf tun kann. Und dort drauf tut man den Nose platzieren.
Es sind eigentlich zwei Chromstahlschienen. Eben für einen Linksschläger und für einen Rechtsschläger. Und die zwei Chromstahlschienen, die sind genormt. Also da gibt es eine Mutterlehre, wo man alle drei Jahre muss den Bock zeigen vor einem eidgenössischen Fest. Mhm. Oder im Jahr vom eidgenössischen Fest. Und dann werden die kontrolliert, ob die noch die richtigen Radien haben und so weiter. Und es ist auch die Steigung vor, wie hoch dass er gesetzt ist, ist normiert. Das sind alles Werte, die vorgegeben sind. Früher konnte er noch viel mehr können spielen dran. Ganz früher waren es Einläufer, nur in der Mitte einfach.
Ja.
Und dann irgendwann hat man den Radius so ein bisschen aufnehmen. Und im Moment hast du eigentlich einen zu kleinen Radius für die Grösse, die die Leute haben und die Steckenlänge.
Okay.
Also es passt eigentlich nicht ganz hundertprozentig zusammen, aber das anzupassen, zu ändern, das ist fast wie die Hockey-Go oder die Juke-Go ein bisschen, was du grösser machen. Also das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Okay. Und nachher gibt es noch, jetzt sage ich schon, in der Fall, es ist nicht Schindel.
Schingeln, sag
ich. Schingeln. Aber das sind die Bretter, da haben wir ja schon ein bisschen drüber geredet. Und nachher gibt es wie eine Meisterschaft, oder sind das Turnier mehr, oder wie tut man sich, oder gibt es wie eine Saison, wo man das spielt, oder wie ist das Spiel bei
dir? Es geht eigentlich beides. Also es ist so, früher hat eigentlich die Meisterschaft nur vier Spiele lang gedauert weil sie eigentlich Fest und Wettspiel sind der Hauptteil gewesen, kleine Anlässe und solche Sachen. In den 90er Jahren hat man sich dann entschieden, eine Schweizer Meisterschaft zu machen. Wir kennen jetzt Nationalliga A, B, 1. bis 5. Liga.
Ja.
Und da fängt es so im April an, dauert neu bis in Juli. Erste, zweite Woche Juli, okay, ist dann fertig. Letztes Jahr hat man noch zwei Spiele Nationalliga A und B im August gehabt. Am Anfang der Meisterschaft, in den 90er Jahren, hat man sogar noch vier Herbstspiele gehabt. Und die hat man dann mal vorgenommen und gesagt, ja, da hat man dann eine Pause im Juli oder August. Dann kommen die Turnhausen fest, dann kommt dann wieder eine Meisterschaft. Da hat man gesagt, nein, wir wollen die Meisterschaft können abschliessen vor dem Fest. Dann hat man einen ersten Saisonhöhepunkt. Mit, jetzt im Moment sind es in Nazia 13 Meisterschaftsspiele. In der 5. Liga sind es 7 Meisterschaftsspiele. Die anderen Liga ist ein bisschen abgestuft. Und dann hat man hier eigentlich so einen ersten Saisonhöhepunkt, die Meisterschaft.
Okay.
Im Frühling als Vorbereitung und im Herbst als Abschluss hat man teilweise Jubiläumshorn raus, man hat Hütliwein, Fahnenwein, Freundschaftshorn raus. Das sind alles so kleine Anlässe, die man meistens auf 5 Riss spielt, also heisst total 10 Mannschaften, wo dort hier einfach so wie ein Turnier, ja, haben, wo es Preise gibt. Und das ist eigentlich so ein bisschen eine kleine Einnahmequelle für die Turnhausengesellschaft, dass, ja, sie so etwas macht. Und man geht eigentlich so besuchen. Das sind Einladungsturniere.
Okay.
Der zweitgrosse Saisonhöhepunkt ist eigentlich die Turnhauser Fest.
Ja.
Ist ja auch im August.
Okay.
Und dann gibt es eins von den Zweckverbänden. Wir kennen 4 Zweckverbände. Und eins ist dann ein interkantonal, wo man dann zu einem von diesen Zweckverbänden gehen kann.
Okay.
Und das ist natürlich dann schon der Saisonhöhepunkt für viele, weil es eben einfach an einem Tag, im Eidgenössischen sogar über 2 Tage, die Besten und jetzt und genau, jetzt musst du bereit sein. Das ist dann fast wie ein olympisches Spiel, kannst du nicht sagen, aber es ist so ein kleiner Rahmen.
Ja, ja.
Jetzt auf den Tag X musst du bereit sein.
Und was ist, also was sind denn so Top-Teams?
Ja. Also es ist ja so, dann, wo die Meisterschaft eigentlich angefangen hat, ist vor allem zu Chwil die, yeah, Mannschaft war, die dort hier extrem schnell ins Halbprofessionelle rein ist, yeah, mit Sponsoring und so weiter. Und sie haben so Leute eben geschaut, dass sie zu ihnen kommen. Und sie waren über die Jahre eigentlich dominant gewesen. Jetzt sind sie vielleicht noch Top 5, Top 10, dort rum, sind nicht mehr ganz in Spitze vorne. Weseli, das ist so ein bisschen auch Bern. Ich weiß nicht, ob du das kennst vom Begriff her.
Nein.
Bern-Bühnenfeld, das ist Sättig, die in den letzten Jahren sehr viel vorher dabei war und wer jetzt gerade im Schluss war, ist Höchstetten.
Okay.
Die ganze junge Mannschaft zusammengebaut und hat jetzt wirklich die letzten 2-3 Jahre extrem dominiert.
Okay.
Fast nicht geschlagen.
Und Bern Bühnenfeld, gell? Ja. Das sind eben für alle Berner, die das hören, das ist eigentlich, das ist ein Stadtgebiet. Also das ist ein, ja, kleiner Moment in Bern.
Genau.
Fast neben dem Postfinanzstadion. Und das finde ich noch speziell, weil ich habe wirklich immer gemeint, das ist wirklich echt so ein Sport, der wirklich mehr auf dem ländlichen Gebiet gespielt wird. Und dass da eins von den Spitzenteams jetzt echt sozusagen, ja, nicht ganz mit in der Stadt, aber ziemlich in der Stadt spielt, ja, finde ich schon noch erstaunlich.
Ja, es ist eigentlich schon so. Es ist vielleicht auch ein bisschen regional bedingt. Wenn man es auf der Schweizer Karte anschaut, dann fährt es irgendwo so im Westen, bei Lies, in dieser Region fährt es an, geht über Bern bis ungefähr Rotrist.
Okay.
Im Süden,
wo man
wirklich, ja, extrem viel hat. Also, ja, die Mitte umso mehr, aber als hier in unserer Region hat fast ein Dorf eine Hornhausengesellschaft. Ja. Und wenn man dann Richtung Thun rauf geht, ist so ein bisschen die Grenze. Also weiter oben als Thun gibt es nicht mehr viel.
Ja.
Und dann so Richtung Jura ist einfach so ein bisschen Solothurn, so ein bisschen die alten Jahre dort durch. Das ist so ein bisschen die Grenze, die eigentlich abgeschlossen ist.
Okay. Ist ein extrem kleines Einzugsgebiet eigentlich?
Es hat noch ein paar Exoten. Tramla ist die einzige französisch sprechende, okay, oder halb französisch sprechende Mannschaft. Denike ist noch so richtig Basel. Im Osten haben wir noch Frauenfeld, Winterthur, Gossau, Zürich, Badenbruck, es hat auch noch Luzern, also es hat hier schon noch so ein bisschen vereinzelte, aber wenn man es anschaut auf der Karte, sind es wirklich nur so vereinzelte Töpfe. Und dort ist auch ganz schwierig, dass man es erhalten kann.
Ja.
Man probiert auch wieder ein bisschen zu expandieren. Comini Goppe im Genfer hat es eine Zeit lang gegeben, aber die haben eigentlich aufgeben oder haben aufgeben, weil es einfach die Reisewege und alles, es ist schwierig, hier noch Leute zu finden, die helfen. Oder?
Okay. Und du hast doch ein bisschen angesprochen, das ist ursprünglich eine Art Krieg, also Kriegsspiele fast ein bisschen
gewesen, genau.
Aber was sind denn so Geschichten, also es scheint ja eine extreme Entwicklung durchgemacht zu haben, was sind denn so die Anfänge von dem Sport, wo man weiss?
Ich meine, es ist noch schwierig zu sagen, aber man sagt so ein bisschen Kriegsspiel, eben Abwehr, Verteidigung, so ein bisschen in diese Richtung.
Ja.
Es gibt viele Verwandte, Sportart, als im Astertal, die seine brennende Holzscheiter ins Tal runterschlagen, von einer ähnlichen Vorrichtung. Auf der Bettmeralp gibt es etwas. Die probieren es dann wirklich, die Gegner wie ein Goal zu machen. Sie dürfen dann auch jubeln, wenn sie eben eins machen können.
Yeah.
Und das ist das, was im Hornhaus nicht unbedingt so beliebt ist. Bevor ist so. Einer so ein bisschen sagt, ja, jetzt kann ich das Nummer machen. Dann schauen so die Zuschauer ein bisschen schräg rüber.
Okay.
Dann muss die vor anderen Mannschaft oder hingestellt. Yeah. Also, das ist so ein bisschen, ja... Nicht verpönt, aber es ist wirklich so ein bisschen in die andere Richtung. Und eben das ganze Schlagen und Abtun, das hat sich dann irgendwo im 17., 18. Jahrhundert, ist das Gang wie mehr vorgekommen. Ist natürlich nur so rein regional gewesen, teilweise im Emmental verbreitet, dann ist so richtig Oberaargau. Und dann hast du einfach am Sonntag, das war ein grosser Knackpunkt gewesen, die gehen am Sonntag an Horn aus, nicht in die Kirche, die bösen Bielen. Gibt doch gar nicht. Und dort hat es eben auch beim Gotthelf eingetragen drin. Es hat Sachen, die eben nach dem Horn raus, beim Zvieri, die Stuhlbeine rausgeschraubt und lang vertöffelt haben. Und dann hat die noch alle von einem Sackmesser im Rücken gehabt.
Also ist schon dann eine leidenschaftliche Angelegenheit.
Also ist also wie im hölzigen Himmel gegangen, zumal.
Und ja, das habe ich eben noch gelesen, dass beim Jeremias Gotthelf sie irgendwie beim Ueli der Knecht dokumentiert, glaube ich, das erste Mal und so.
Es gibt etwa so 16, 1700 die ersten Aufzeichnungen. Und wenn man jetzt schaut, die älteste Mannschaft ist, glaube ich, irgendwo offiziell gegründet 1850, 56 rum. Gerade eigentlich hier nebenan, Ersig war eine der ersten.
Okay.
Und viel ist dann so um 1900 herum passiert.
Ja.
Also 1902 ist der Eidgenössische Hornhausverband gegründet worden und dann ist es eigentlich sehr schnell weitergegangen. Zweimal ein Einbruch wegen den Kriegen, wegen den Weltkriegen. Ja. Aber dort auch, also mit meinem älteren Hornhauser gesagt, weisst du, wenn wir nicht haben müssen, den Leuten nachsäckeln, da ist jeder gekommen und jeder hat die 2 Franken Wettspielgeld gezahlt. Das war während der Kriegsjahr,
okay.
Wo sie den Zusammenhalt gebraucht haben.
Ja.
Wo sie einfach jemanden braucht zum Reden, etwas abschalten, etwas ganz anderes. Und das war noch so erstaunlich, weil heute hast du immer wieder das Problem wie in allen Sportarten. Alles, was Mannschaftssportart ist, wo du für etwas verpflichtet ist, du hast gewisse Vereinsaktivitäten und nebenzu, das wird gängig schwieriger. Oder?
Ja.
Man hat so viele Möglichkeiten. Wir können biken, wir können inline, wir können schwimmen, wir können joggen, wir können irgendetwas machen. Und dann haben solche Sportarten wirklich manchmal ein Problem. Aber wenn es jemand liegt und so ein bisschen den Reiz verwünscht, von diesem Virus angesteckt wird, Horn raus, dann bleibt er meistens dabei.
Ja, ja, es klingt auch mal danach.
Genau.
Ja, noch schnell die ganze Thematik, eben, was vielleicht so ein bisschen die Herausforderungen sind von so einem Sport. Ich denke, gleich kann man sagen, es ist ein Randsport mit einem relativ kleinen Einzugsgebiet. Ich meine, es kommen auch immer mehr Sportarten, die man früher vielleicht noch nicht so hat kennt, in die Schweiz hinein. Eben sei es, ich meine, auf der kleinen Amend spielen sie unsere Horn raus und auf der grossen Amend gibt es ein Baseball-Team,
genau.
American Football, wo grösser wird. Also es gibt ja immer irgendwie mehr so Sportarten, die dir damit konkurrenzieren. Wie macht ihr, wie geht ihr da damit um? Oder was sind eure Ziele als Hornhauser Verband für den Sport?
Das ist sicher etwas, das ein brennendes Thema ist. Und das ist immer wieder etwas, das unter den Fingernägel brennt und wo man dran ist und sagt, Nachwuchsförderung, Nachwuchsförderung, Nachwuchsförderung. Und das ist natürlich schwierig, oder? Weil ich sage es jetzt noch von meinem Beispiel her, als ich bei dazu gekommen bin, in die Schule gegangen. Und da war das ganze Quartier dabei gewesen. Da hast du einfach den Zusammenhalt im Quartier. Jetzt kommen die zum Schuh aus, der eine geht dort in die Lehre, der andere geht dort her, dann zögelt er hierher. Und dann geht alles ein bisschen von an. Das ist eigentlich der Moment, wo du am meisten Hornhäuser verlierst. Ja. Vom Wechsel von den Nachwuchshornhäusern zu den Aktiven. Oder? Und wir sind dort vom Verband jetzt schon extrem dran, dass wir schauen, den Nachwuchs zu fördern mit Fördergeldern. Es geht irgendwie mehr Richtung I&S. Dass man dort super polysportive Sachen kann anbieten kann. Das ist ein Fakt im Training. Dass ich sage, hey, komm wieder. Und dann vor allem das Gemeinschaftliche, das Zusammen, miteinander.
Ja.
Und es ist noch interessant, du hast im Hornhausen, wir haben vorhin noch mal kurz angesprochen, du hast alte und junge in der gleichen Mannschaft, du hast Mann und Frau in der gleichen Mannschaft, du hast das auch beim Nachwuchs. Und gerade beim Nachwuchs ist es häufiger so, da hast du eigentlich drei Stufen. Die älteste, die dritte Stufe, 14- bis 16-jährige, dort dominieren die Gielen. Dort sind sie in der Pubertät, haben sie Kraft, da haben sie nur mit Rohkraft reingeholt, da haben die Mädchen keine Chance mehr.
Ja.
In der zweiten Stufe, das heisst so von 10 bis 12, da sind regelmässig Mädchen auf dem Podest.
Okay.
Weil es eben um Technik geht.
Ja.
Ein sauberer Zug, schön mit Schwung durch, schön beschleunigen, kein Problem. Und in der ersten Stufe sowieso. Oder? Also das ist in den unteren zwei Stufen, haben die Mädchen eigentlich, sind fast gleichberechtigt. Und in der obersten Stufe, dort wird es gängig schwieriger.
Ja.
Eigentlich die Rohkraft dazu kommt und einfach der unbändige Wille vom Mann jetzt mit dem Grill durch den Wang, eben so richtig, so ein bisschen Uli der Knecht
mässig, oder? Ja. Ja, aber ich habe mir sich noch mal überlegt, weißt du, ist vielleicht auch ein Ding, ich denke, allgemein ist es ja auch so, oder wenn das mehr auf dem, gleichwohl auf dem ländlichen Gebiet mehr gespielt wird, ich nehme an, viele Junge gehen irgendwann zwangsläufig jobmässig oder so vielleicht auch Richtung Stadt.
Ja.
Und in der Stadt hat es auch einfach nicht Platz für irgendwie vier, fünf Hornhäuser-Teams. Vielleicht, dass man es dort auch wie verliert. Ich weiß es nicht.
Aber. Es ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Weil es hat auch schon Hornhäuser gegeben, die haben unheimliche Wege auf sich genommen. Die sind irgendwie in die Ostschweiz arbeiten und sind noch Wochenende für Wochenende hier in Bernbiek Hornhäuser.
Ja.
Und im Hornhaus hast du wirklich den Vorteil, das Schlagen selber, das kannst du eigentlich für dich trainieren. Das heisst, du kannst auch draussen bei der Gesellschaft kannst du anfragen und sagen, darf ich zu euch trainieren? Sagt meistens ja, weil vielleicht kommt er ja eins zu, wenn er gut ist. Und okay. Du sagst, jetzt habe ich da ein bisschen die Leute gelernt kennen, was wollte ich da gerne auf Bern hineinfahren, ich komme doch zu euch. Und das hat man gerne so ein bisschen im Hinterkopf vielleicht auch. Und das heisst, du kannst überall eigentlich trainieren. Es gibt sogar solche, die daheim einen Bock haben. Also zum Beispiel, es gibt viele Landwirte,
so wie andere, die ein kleines Golfsettel im Büro haben.
Genau. Also es gibt, ich kann jetzt hier nicht im Garten, da brauchst du schon zu viel Platz. Aber jetzt hier in Ersingen hat es einen Bauer, der hat seit Jahr und Tag hat eine Tierstrasse an, ein Plätzchen gemacht. Und dann kann er Abend nach dem Feierabend, wenn der Stall hat gemacht, geht er dort ein paar schlagen. Und dann irgendwann geht er es wieder suchen. Je nachdem, was er für eine Fruchtfolge hat, dann schlägt er vielleicht in eine Maisbitze oder weiss nicht was. Dann geht er das erst holen, wenn der Mais weg ist. Oder ich kann das nicht sagen.
Ja.
Aber auf jeden Fall, es gibt auch solche, die über den Winter trainieren, irgendwo in einer Halle innen, wo sie Herd herstellen, eine Box setzen, eben in ein Tuch hineinschlagen. Ist zwar wieder ein bisschen speziell, weil du siehst nicht, wie er fliegt. Du kannst dir das vorstellen wie beim Golf. Oder? Im Golf hast du auch schon Bilder gesehen, wo es so schön steigt, schön geht. Und dann plötzlich überkommt er einen Trau auf Reisen.
Ja.
Und das merkst du nicht, wenn er schon nach 3 Metern in der Tuch ist. Oder?
Ja.
Du hast zwar das Gefühl, oh, das habe ich super gebracht, das hat super geklopft, aber er wäre nicht super geflogen.
Okay.
Das siehst du eigentlich erst nachher im Frühling, wenn du rausgehst.
Okay.
Und dann fährst du so ab März für die meisten an. Es gibt auch solche, die Winterhorn aussehen, die wirklich den ganzen Winter durchtun, weil sie einen Platz haben, wo sie irgendwie eine spezielle Abdeckung hat, wie auf Schienen können sie so Wege hin und her fahren und dann können sie ganz einfach die Sachen vor dem Schnee schützen und dann gibt es also wirklich solche, die das ganze Jahr Hornhäuser aus und ja,
okay.
Wir haben Hobby frönen.
Und wie ist denn, weißt du, die, eben weil das Gebiet sogar in der Schweiz relativ beschränkt ist, gibt es da auch irgendeine Strategie, dass man sagt, hey, wir machen das in Ostschweiz oder so machen wir das ein bisschen beliebt. Mhm. Oder vielleicht sogar im Ausland. Ich meine, ja, die Sportarten kommen ja auch vom Ausland zu uns. Warum nicht umgekehrt?
Es ist eigentlich so, dass immer hat Hornhauser gegeben, so ein bisschen Exil-Hornhauser im Ausland, die dort etwas aufgezogen haben. Mhm. Also eine Zeit lang haben wir zwei Mannschaften gehabt in Deutschland, Grossrinderfeld und Mürnstadt. Jetzt gibt es eigentlich nur noch Grossrinderfeld. Mhm. Und die haben eigentlich nie in der Meisterschaft teilgenommen, vielleicht einzelne Spieler mit einer B-Lizenz, dass sie bei einer anderen Mannschaft in der Meisterschaft helfen können. Und die sind eigentlich auch ein Hornhauser festgekommen. Genau gleich vor Jahren, ich muss mich noch daran erinnern, ist immer im Eidgenössischen ist eine Mannschaft von Südafrika gekommen. Es gibt aus Kanada und Amerika so ein versprengte Gruppen.
Ja, eben, so habe ich gedacht, von denen haben
sie ja Platz. Irgendwo ja. Ein bisschen, eben noch so ein bisschen tun, ja. Aber von denen gehört man weniger.
Okay.
Es war mal das kanadische Fernsehen da gewesen, 2015, wo Aufnahmen hat gemacht. Und der ist völlig fasziniert, der Reporter. Und eben, sie sind einfach so Trendsportarten aufnehmen.
Ja.
Und das war die auch da gewesen, weil irgendwoher kennt man es dann manchmal schon.
Ja.
Oder hat man in die Bilder gesehen. Aber im Moment ist es wirklich so, dass wir relativ lokal sind.
Okay.
Und was jetzt dazu kommt, wir sind bei Swiss Olympic dabei. Und Swiss Olympic hat in den Statuten, dass man in zwei Sprachregionen mindestens drei Mannschaften muss haben. Okay. Und wir haben offiziell eigentlich nur noch Tramla, die akzeptiert ist. Bio mit Bileg ist gerade so.
Mal,
ist so ein grenzwertig.
Die nehmen wir noch.
Früher hatten wir eben noch Gomini Goppe im Rennversehen. Und jetzt ist man eigentlich so ein bisschen dran, das Konzept aufzufahren, dass man schauen würde, kann man wieder einen Stützpunkt irgendwo im Wäldchen aufbauen. Und, was auch eine Idee ist, vielleicht sogar etwas im Tessin. Mit Tenero zusammen, dass man dort irgendwie eine gewisse Anlage auffahren und würde davon probieren, etwas aufzubauen. Das können auch als Trainingslager zu nutzen für Mannschaften. Es gibt jetzt schon Mannschaften, die auf Italien ins Trainingslager gehen. Auf Spanien ist man früher gegangen. Es gehen viele Wallis, Graubünden, Österreich. Hat aber auch ein paar, die ins Tessin gehen. Und so wird man das so ein bisschen anfangen nutzen. Oder muss man jetzt fast ein bisschen anfangen probieren, etwas aufzufahren, dass man an dieser Vorgaben von Swiss Olympic gerecht wird.
Okay. Aber das klingt alles sehr professionell. Mhm. Noch einmal, mein Bild war immer so ein bisschen, ja, das ist eben so ein bisschen am Sonntagnachmittag und man kann, es ist ein gäbiger Sport, man kann auch noch ein Bierchen trinken vielleicht dazu und so. Aber das klingt ja wirklich seriös.
Das ist wirklich seriös.
Und wie ist das so ein Training, ein Hornhausen-Training? Wie muss man sich das vorstellen?
Ich glaube, man muss zwei Sachen unterscheiden. Es gibt normale Mannschaftstraining.
Ja.
Und die können sehr unterschiedlich sein. Das gibt Mannschaften, die machen in der Vorbereitungsphase machen die viel polysportive Sachen. Die gehen in Kraftraum, die machen das Feuerlaufen, die machen etwas mit einem Mentaltrainer. Aber der Hauptteil ist schon Schlagen und Abtun.
Okay.
Also dann während der Saison in einem normalen Training, da ist es vielleicht bei den Spitzenmannschaften sogar unterteilen, dass sie zwei Gruppen machen, an zwei Tagen, dass sie ein intensiver trainieren können oder auf zwei Boxen gleichzeitig schlagen. Weil am meisten Zeit verlierst du eigentlich die vorne, die schlagen. Oder?
Ja.
Bis einer ein paar geschlagen hat, können die anderen nicht viel machen. Also die warten eigentlich. Sie hängen im Ries und dann machst du manchmal zwei Gruppen, drei Gruppen, du rotierst. So wie man es im Shoot-Talk kennt, das Brasilianische, wenn ihr das etwas sagt, dass gerne eine Mannschaft angreift, die andere verteidigen,
aha,
und die dritte wartet eigentlich und dann wechselt es wieder. Das ist so, dass du die Wechselzeiten kannst überbrücken
kannst.
Und so hast du auch im Hornhausen verschiedene Formen.
Okay.
Und im Nachwuchsbereich probiert man jetzt mit dir und das viele Sachen auch polysportiv zu machen. Da tust du teilweise auch mit Baseballschläger probieren, mit Tennisschläger. Und
ja,
Jens, alles was Rotationsschlagbewegungen sind, Geschicklichkeitssachen, kommt alles rein. Oder man probiert viel breiter zu trainieren und nicht nur rein zu schlagen.
Aber weißt du, muss man sich das vorstellen, so eine, also ich nehme jetzt mal an, die ganz Professor, also die Top-Teams, ist das immer noch halb professionell oder sind das wirklich schon zum Teil professionelle Athleten?
Profis gibt es nicht, aber es gibt solche, die es professionell betreiben.
Okay.
Das heisst, mit Wintertraining, mit Krafttraining, mit Mentaltrainer und wirklich Videoanalyse und. Und ich weiss, bei uns war einer vor Jahren, da hast du noch Videokamera auf dem Fernseher geschaut.
Ja, ja.
Also, der hat gesagt, er hat genau seinen Standort gehabt, wo er die Kamera hergestellt hat, genau gewusst, bei diesem Punkt, fast wie in einem Geometer sein Gerät aufgestellt, hat die Kamera eingestellt und dann, wenn es nicht gegangen ist, sie ging aufnehmen und dann hat er immer eine Aufnahme gehabt daheim und er hat gewusst, dann ist es gegangen. Dann haben sie gebracht. Und dann hat er eine Folie über den Fernsehturm mit dem schwarzen Filzstift. Hat er geschaut, wie weit ist der Stecker gekehrt, wie weit habe ich mich ausgedreht und so weiter. Und das ist 20, 30 Jahre her.
Krass.
Hat das schon angefangen bei Einzelnen. Und nichtsdestotrotz, das war dann zumal ein Landwirt gewesen. Nicht irgendwie einer, der aus dem Technischen kam. Der das einfach hat aufgenommen, jetzt muss man Videoanalyse arbeiten, in die schauen und so. Und das kannst du natürlich heute ganz einfach machen. Du kannst mit dem Handy ein Film machen und den Tier ein bisschen anschauen. Wobei, Nuancen zu sehen, ist teilweise extrem schwierig. Oder? Es sind manchmal Millimeter, ein bisschen ändern mit der Schulter und so weiter. Also hast du sehr viele Möglichkeiten und du musst teilweise sehr professionell trainieren. Und es gibt natürlich auch Sättige, die wie jeder Sportart so ein bisschen die Trainingstiere sind. Die gehen alltag ihre 20, 30 Neues schlagen. Schlecht Wetter, gut Wetter, das sind echt die Trainingsmaschinen.
Ja.
Und es gibt Sättige, so ein bisschen, ich gehe einfach dann, wenn es nicht so läuft, dann gehe ich mal wieder. Und es gibt wirklich Sättige, es sind halt ein bisschen Talente noch,
ja,
die fast nichts trainieren. Aber gleich für ganz vorne zu kommen, musst du ein gewisses Dings machen, weil einfach der Level musst du können haben.
Yeah.
Und der Level ist irgendwie höher, oder? Wie auch eine Sportart auch. Spitzenleistung kann noch jeder erreichen, aber 3, 4, 5 Mal nacheinander die Spitzenleistung können zu machen, über eine längere Zeit, das ist das,
was punktuell die dann abzurufen, genau, und so. Genau. Ja.
Und wir haben vor Jahren, das findest du auch, das Video, hat, wie heisst die Wissenschaftssendung von Schweiz Galileo? Weiss gar nicht.
Ich weiss auch nicht, aber Galileo ist vom
Deutschen. Es gibt einen, ja, im Schweiz so. Und da haben sie wirklich dann zumal einen der besten Hornhauser haben sie mit Sonden vermessen und haben geschaut, was hat er für Abweichungen von Schlag zu Schlag. Haben sie auch, ich glaube, in einer grossen Halle gemacht, mit Videokamera und wirklich Muskelprofil und Knochen, alles analysiert. Und die waren also überrascht gewesen, wie präzise dass der immer den Schlag wiederholen konnte. Das war dann seine grosse Stärke. Oder? Der war brutal sicher. Der hatte fast keine Abweichung in seinem Bewegungsablauf. Und das war eine Präzision, die er hergebracht hat. Ein Riesentalent. Oder?
Ja.
Und das kannst du teilweise fast nicht lernen.
Und das ist noch krass, weil du sagst, eben auch Mentaltrainer. Mhm. Und das ist ja etwas, was allgemein im Sport zum Teil erst so ein bisschen aufkommt. Und dass dir das als Hornhauser, genau, schon hat. Aber das ist, glaube ich, auch, weil es ist auch wirklich recht eine mentale Geschichte. So wie auch ein, genau, Gewicht haben und alles so, wo du einfach, sag ich mal, einen vermeintlich simplen oder einfachen Bewegungsablauf echt super, super perfekt,
genau,
musst machen, dass du Erfolg hast.
Du kannst es ein bisschen so vergleichen, es ist wie ein 100-Meter-Sprint. Ein Startschuss, und den musst du verwirrt und dann musst du gehen. Im Hornhaus hast du echt die 4 Streiche, die kannst schlagen kannst. Und die müssen einfach sitzen.
Ja.
Das heisst, das mentale Problem ist das, wenn du einen optimal brichst, wirklich sagen, jawohl, das war jetzt wirklich der optimal gewesen, der zweite darauf ab, nicht zu verbremsen, nicht noch mehr zu wollen, sondern genau gleich, aber so wie ich vorher gesagt habe, dann ist genau die gleiche Bewegung auslösen, dann ist genau gleich konsequent durchziehen, genau gleich. Und das ist eine reine Kopfsache.
Ja.
Und das grössere Problem ist noch, wenn du den ersten nicht brichst, du hast ihn ein bisschen aussen, ein bisschen innen, das heisst, du bist ein bisschen reingelegen oder ein bisschen zurückgelegen, ein bisschen zu früh fertig gewesen, ein bisschen zu schnell gemacht. Er fliegt vielleicht, normal sollte er in 20er fliegen und fliegt in 17er. Ist ja eigentlich nicht schlecht. Auf dem könnte man aufbauen. Aber der Kopf sagt, Scheiße, nicht bricht. Und dann ist es genau das Schwierige, für zu sagen, jetzt nicht einfach sinnlos drauf bretschen. Nein, einen sauberen Streich suchen.
Ja.
Und das ist das, was der Mentaltrainer probiert. Oder?
Ja.
Dass du die paar wenigen Versuche, die du hast, im Training, wenn du 20, 30 schlägst, wenn die letzten 10 fliegen, das bringt dir nichts. Die ersten 2 müssen eigentlich fliegen.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Das ist wichtig. Die anderen kannst du schnell etwas ausprobieren. Ein bisschen schneller, ein bisschen höher, ein bisschen tiefer ziehen. Vielleicht am Gewicht des Treffens ein bisschen variieren. Und das ist auch noch etwas, was sehr unterschiedlich ist. Wir haben es am Anfang kurz angesprochen. Was ist der typische Hornhauser für einen Athlet? Gross, athletisch, klein, schnell. Es gibt beides. Also du siehst in Spitze, die Norm ist schon relativ athletisch und gross gebaut. Aber es gibt auch immer wieder Schmächtige, die einfach mit der Schnellkraft arbeiten.
Mhm.
Weil Kraft, die Kraft, die von Hornhaus kommen muss, ist nichts anderes als Masse mal Beschleunigung. Das ist das physikalische Gesetz.
Ja.
Das heisst, du kannst mit viel Masse daherkommen, bist dafür vielleicht etwas langsamer und erreichst das Gleiche wie ein kleinerer, der mit weniger Masse kommt, aber dafür schneller ist. Und du hast immer wieder Leute aus anderen Sportarten, die das adaptieren können ins Horn raus. Wir haben bei uns einen, der bis nach CB hat Handball gespielt, der einfach extreme Zugkraft im Arm hatte. Er war ein Rückraumspieler. Wir haben aber auch einen, der Unihockey bis nach CA gespielt hat, der einfach extrem schnellkräftig, sprintfreudig und so ist. Und wir haben auch den, so ein der Bärenmanni, einmal in einem Wettkampf, das Board auf der Schütze, hat es geheissen, wer kann Emmentaler am weitesten tragen. Oh, da ist der Kössl gekommen und der Kössl hat den Emmentaler gepackt und der ist gelaufen, bis sie gesagt hat, ist gut, kannst hören. Und du siehst, es ist unterschiedlich.
Ja.
Genau das sind die Facetten, das Gesellschaftliche. Es ist ein Schmelztiegel von sämtlichen Charakteren und das ist das Interessante. Es gibt Leben drin, das ist das, was witzig ist. Du kommst vielleicht nicht mit jedem super aus, aber ja. Du hast Leute aus der Landwirtschaft, du hast den Buchhalter, du hast irgendwo Lehrer, du hast normale Fabrikarbeiter, du hast teilweise studierte Leute, du hast solche, die einen Hilfsjob machen und genau gleich können die eine Leistung abrufen und teilweise ist der, der weniger stark erwartet, noch stärker.
Ja.
Extremfall, wir haben bis vor etwa, es ist vielleicht schon ein paar Jahre her, hat jemand gespielt in der Nationalliga A mit einer leichten Behinderung.
Okay.
Also der ist in Webo, in der Behindertenwerkstatt.
Ja.
Ist aber ein cleveres Bürstchen. Also wenn der hinten nachher im Ries die Streiche zusammenzählt, mathematisch, machst du ihm nicht nachher.
Ja.
Ein Gespräch so führen wie mir geht nicht.
Ja.
Da stogelt er.
Ja.
Er hat seine Gedanken, aber bringt es
ist
körperlich leicht eingeschränkt. Aber das war möglich gewesen. Also du hast in Nazi A jemanden gehabt, über Jahre eine super Leistung gebracht, die eigentlich in anderen Sportarten nicht möglich ist.
Ja.
Was sofort würdest du
sagen? Ja, das ist wirklich etwas, was ich jetzt muss sagen, was mir wie gefällt. Eben, Frau und Mann zusammen im gleichen genau. Team, eben das Gemischte und nicht nur aber sonst hast du meistens Sportarten, die irgendwie einen Athletentyp bevorzugt. Volleyball muss zwangsläufig gross sein.
Hat man den Libero, der klein schnell, oder?
Ja.
Das Einwechseln, was anderes Libero
ja, genau. Aber ja. Das ist schon noch etwas Schönes. Ja. Ist das, wenn wir jetzt vorhin von der Herausforderung geredet haben, ist das vielleicht auch etwas, was wie eine Chance ist für das Horn raus, dass eben eigentlich jeder kann ein bisschen mitmachen.
Ich glaube schon. Also ich betone immer Hornhauser Gesellschaft. Wir sind eine Gesellschaft. Wir sind ein ganzes Gemisch von verschiedenen Leuten, die einander unterstützen. Und wir sind nur so stark wie die schwächsten Glied und. Und wir haben immer wieder Leute, die reinkommen, die, muss ich sagen, die haben vielleicht in einer anderen Sportart weniger Chancen.
Mhm.
Sie können eine Bewegung eintrainieren, ist zwar koordinativ relativ eine schwierige Bewegung, aber mit einem gewissen Fleiss kannst du das lernen. In einer anderen Sportart sind sie vielleicht zu ungelenkig, zu gross, zu klein, zu fest, zu schmächtig und dort haben sie einfach weniger Chancen. Im Horn raus kann jeder seinen Weg machen.
Okay.
Und das ist schon noch interessant.
Ja, das finde ich auch.
Genau.
Wenn jetzt das jemand hat gehört, irgendwo in der Schweiz und wie sagt, hey, jetzt hat Lust, jetzt mich gleich mal noch schauen, eben, du hast gesagt, jetzt, ja, okay, normalerweise wäre jetzt eben eine Saison, dann sind die Hornusser Festivals, die Feste
im August.
Ja. Ich nehme an, die Infos sind auch auf der Webseite.
Genau.
Du musst dann auch noch sagen. Und für Probetrainings oder so, wenn es jetzt wirklich jemand packt, einfach melden oder wie
also ich bekomme hier auf der Geschäftsstelle bekomme ich auch immer wieder Anfragen von Firmen, von Vereinen und so weiter. Wir wollen mal Horn raus, könnten uns in ihre Kontakte vermitteln. Dann schaue ich meistens, in welcher Region sie sind.
Ja.
Oder auch, in welcher Region wollen sie den Ausflug planen, wenn sie vielleicht einen Ausflug ins Emmental machen. Dann kann man sagen, schau, dort und dort, die haben ganz ein schönes Hütchen, die bieten das an, die machen noch etwas Nachbarat machen, Salatbuffet, etwas vom Grill und so weiter. Und jede Hornhausgesellschaft macht das eigentlich. Firmenanlässe, Vereinsanlässe und so weiter.
Okay.
Und das ist kein Problem, bei jemandem zu finden. Man ist immer offen und das sehr gerne erklären. Man muss einfach eine gewisse Zeit einplanen, weil es einfach einen Moment geht, bis der erste fliegt. Oder? Das ist okay. Das, was ein Zeit beansprucht.
Ja. Okay. Cool.
Ja.
Das war auch spannend. Ich finde es wirklich beeindruckend. Und ja, man spürt wirklich so die Leidenschaft und das Schöne dahinter. Und ja, ich hoffe, wir konnten das auch ein transportieren jetzt mit diesem Gespräch.
Ja, ich hoffe so. Das hat mich sehr gefreut. Es war sehr interessant. Und, ja.
Cool. Merci vielmals, Bruno.
Merci dir, Adrian.
Und bis gleich mal wieder.
Ja, merci.
Das ist mir ein sachtes Horn raus und mir hat es lustig gemacht, um auch selber so einen Nose zu schlagen. Wer jetzt Freude hat bekommen am Horn raus, der kann mehr Infos bekommen unter der Webseite des Eidgenössischen Hornusserverband. Das ist www.ehv.ch oder es gibt eine App Hornussen, nicht so ein rotes Symbol mit einer weißen Schindel. Und es gibt sogar eine zweite App zum Live-Resultat vom Hornus zu tracken. Das ist ein grünes Symbol mit einem schwarzen Hornus drauf. Oder natürlich sind sie auch auf Facebook unter eidgenössischem Hornussenverband EHV zu finden und sonst auch noch auf Instagram unter eidgenössischem Hornussenverband _EHV. Ja, das war es wieder. Ich hoffe, euch hat es so gefallen wie mir. Und macht's gut, bleibt gesund und bis bald.